Welche Erkenntnisse ziehen wir von der Länderspielpause der deutschen Nationalmannschaft? Außerdem Ärger zwischen der Beraterseite von Davis und dem FC Bayern München, was genau damit auf sich hat. Und zu guter Letzt reden wir natürlich auch über die Trainerposition beim FC Bayern. Denn klar, für uns alle steht weiterhin Xabi Alonso auf die goldene Nummer 1. Aber es gibt natürlich weitere Namen, die wir einfach nochmal benennen müssen. Denn wir kommen immer näher dem Sommer und natürlich auch der endgültigen Frage, wer steht an einer Seitlinie beim FC Bayern München? Und um diese Fragen geht's heute. Mit mir an meiner Seite, wie immer mit dabei, Sebastian und Ivan. Schön, dass ihr da seid. Und ich denke, auch ihr da draußen habt die Länderspielpause, glaube ich, oder ihr auch, hier zwei, mich schon lange nicht mehr genossen. Also wirklich, das war Fußball vom Feinsten. Allein das erste Spiel nach fast das schnellste Tor, das unglaublich auch am selben Tag dann Österreich auch noch so ein schnelleres Tor schießt. Also Fußball schreibt wirklich seine eigenen Stories, aber das war wirklich genial, was die deutsche Nationalmannschaft da abgeliefert hat. Und wir wollen natürlich jetzt auch speziell auf die Bayern-Stars schauen. Und da mal die Frage an dich, Ivan. Ja, klar, deutsche Nationalmannschaft im Allgemeinen, aber wenn wir auch natürlich auf die Bayern-Stars schauen, wie haben diese performt, wie kamen sie für dich rüber, wie war Kimmich, Musiala und auch natürlich Thomas Müller, der eingewechselt wurde, was für einen Eindruck haben sie auf dich gemacht?
Ja, zuallererst glaube ich mal, dass, wie du richtigerweise gesagt hast, es absolut keinen Fußballfan gibt, der die Länderspielpause diesmal verpasst hat. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass ich unter den Fans eine größere Euphorie gespürt habe als diesmal. Wenn wir uns noch zurückerinnern, nach dem Spiel gegen die Türkei und Co. hieß es, okay, ich will nie wieder mein Länderspiel schauen, deutsche Nationalmannschaft kannst du wegkloppen. Und ich glaube, jetzt nach den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, es war geil, es waren allgemein geile Spiele, auch Spanien, Brasilien und Co. muss ich jetzt nicht anfangen aufzuzählen. Aber genau, die beiden Spieler haben sich eigentlich alle verdammt gut geschlagen. Gerade im Frankreich-Spiel sind mir positiv aufgefallen. Natürlich Jamal Musiala, der ein Top-Spiel geleistet hat, einen Assist beigesteuert hat, mit Florian Wirtz wirklich ein super Duo abgibt. Ansonsten den Namen, den man unbedingt hervorheben muss, Joshua Kimmich, der hat Mbappé wirklich in den Wahnsinn getrieben, kann man schon fast sagen. Also Mbappé selber hat noch nie so viele Ballverluste in einem Spiel gehabt. Ich glaube, es waren 25 eine Zahl, wenn ich die Statistik noch richtig in Erinnerung habe. Wie im Spiel gegen Deutschland heißt, der hat eigentlich kein Land gesehen gegen Kimmich, hat sich immer wieder verdribbelt, hat immer wieder den Ball verloren. Kimmich hat auch extrem gut die Laufwege von ihm antizipiert. Also es kam nicht mal richtig in die Zweikämpfe, weil Kimmich schon vorher ihm irgendwie seine Routen da abgeschnitten hat, extrem gut gemacht. Das sind so die zwei Bayern-Stars, die man in diesem Spiel extrem hervorheben kann. Ich meine, Manuel Neuer ist ja leider Gottes dann extrem spontan abgefallen. Ansonsten Thomas Müller, ja, war jetzt, würde ich sagen, der am wenigsten hervorgestochen ist in dem Deutschland-Trio der Bayern-Stars, die mit dabei waren. Ansonsten eben noch Min-Jae Kim mit Südkorea unterwegs gewesen, hat auch ein super gutes Spiel gemacht, wurde auch Man of the Match, die haben das Spiel auch gewonnen, hat extrem viel Zweikämpfe gewonnen, extrem viel Pässe an den Mann gebracht. Also ich glaube, er will sich auch unbedingt empfehlen, um jetzt vielleicht spontan im Spiel gegen Dortmund in der Startelf zu stehen. Ich meine, klar ist, dass De Ligt gesetzt sein wird. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Aber ich glaube, Kim will auch wieder zurück in die Startelf. Und dann kommen wir auch schon auf den letzten Namen zu sprechen. De Ligt hat es gegen Deutschland extrem gut gemacht, hat es aber auch sonst in der Länderspielpause gut gemacht. Man sieht, dass er mit jedem Spiel, mit jeder Minute, die er auf dem Platz verbringt, immer mehr zur alten Form kehrt. Es scheint aber, als ob er jetzt verletzungsfrei bleiben sollte, als dass er jetzt alle Bewegungen auskuriert hat, dass ihn das hoffentlich jetzt in nahe Zukunft nicht mehr einholt oder hoffentlich gar nicht mehr einholt. Der hat gegen Deutschland ein super Spiel gemacht, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Da war die DFB-Elf bestens aufgestellt von Seiten Nagelsmann. Es war super. Ansonsten Niederlande-Spiel, Musiala auch wieder sehr hervorgestochen. Leider waren ja die Platzbedingungen alles andere als gut. Er hätte auch fast ein Tor geschossen, wäre das eine Mal nicht ausgerutscht. In der Szene ist mir persönlich das Herz stehen geblieben. Ich habe wirklich gedacht, dass er sich da irgendwas bricht, irgendwas reißt. Das sah echt unschön aus. Also das war echt eine Rutschpartie in Frankfurt. Frankfurt selbst schiebt es gerade auf den DFB, weil der DFB anscheinend extra bewässern wollte. Aber es ist kein Geheimnis, dass seit dem NFL-Spiel dort die Platzbedingungen ja sehr bescheiden sind. Und deswegen konnte da Musiala nicht ganz das entfalten, was er abliefern wollte. Aber alles in allem wirklich eine sehr zufriedenstellende Länderspielpause. Und ich glaube, dass die Bayern-Stars alle in Topform reinstarten in den Klassiker gegen den BVB.
Ja, danke, unser Gatekeeper Ivan. Und wenn, glaube ich, Kimmich nach dem Spiel die Taschen ausgeleert hat, hat er sicherlich Mbappé auch dort wiedergefunden, wie man so schön sagt. Einige waren ja aber nicht mit dabei. Wir haben es da, oder wir sind ja gewohnt, dass wirklich richtig viele Bayern-Spieler in der Nationalmannschaft vertreten sind. Ich glaube, am bittersten ist es einfach für Pavlovic, dass es eben diese, ja, diese Krankheit jetzt kurz nach der Nominierung oder vor der Nominierung kam und er dadurch jetzt sich, ja, sag ich mal, in den zwei Spielen nicht beweisen konnte. Aber wenn wir auf die anderen Spieler mal anschauen, Sebastian, da wird sicherlich für einige eng, wenn jetzt Julian Nagelsmann in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zweimal die gleiche Startelf benutzt hat.
Ja, ich glaube, es wird tatsächlich für viele Spieler eng vom FC Bayern. Erstmal würde ich gerne auf den kommen, für den es, glaube ich, als einzigen nicht eng wird. Und das ist Leroy Sané. Der hat ja gefehlt wegen der Rotsperre. Ich glaube, da ist es ein ganz starkes Zeichen, dass er dann trotzdem nach Frankfurt gereist ist, dass er da sogar Interviews gegeben hat, dass er auch extra hingekommen ist, weil Nagelsmann mit ihm sprechen wollte. Nagelsmann hat ja gesagt, er möchte mit jedem Spieler vor der EM über seine Rolle sprechen. Und darum glaube ich, dass es relativ sicher ist, dass Leroy Sané trotz seiner Sperre jetzt bei der EM spielen wird, dass er fest eingeplant ist. Und darum, ja, gutes Zeichen für ihn. Für wen es eher schlecht aussieht, ist meiner Meinung nach Leon Goretzka. Da hat Nagelsmann schon recht deutlich klar gemacht, dass es schwierig werden wird. Er hat ja eh gesagt, die, die jetzt nicht dabei sind, müssen besser sein als die, die jetzt gespielt haben. Er wird auch nicht, wahrscheinlich nicht fünf Spieler wechseln zur EM im Vergleich zu den Spielen jetzt. Das heißt, gegen wen muss sich Goretzka denn durchsetzen? Gegen Toni Kroos, da wird es nichts werden. Der Einzige, den ich da sehe, ist vielleicht Andrich, aber der spielt auch eine gute Saison in Leverkusen, hat jetzt auch starke Spiele gemacht. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor ist, dass Leon Goretzka halt nicht dafür steht, dass er ein Stimmungsspieler ist. Man weiß von ihm, wenn man ihn auf die Bank setzt, dann gibt's Ärger, dann gibt's Trouble, dann wird hintenrum gemeckert und gelästert wahrscheinlich. Und das will Nagelsmann bei diesem Turnier nicht, bei diesem Heimturnier nicht. Und darum bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn jetzt nicht Goretzka noch die absolute Leistungsexplosion hat, mit einem Champions-League-Sieg zum Beispiel oder sowas, dass er wahrscheinlich nicht mitgenommen wird. Thema Stimmung, da, das spricht, glaube ich, für Pavlovic. Der war ja echt der Ärmste, dass er jetzt vor seiner ersten Nominierung da die Mandelentzündung hat und deshalb nicht spielen kann. Ich glaube aber schon, dass genau Nagelsmann ihm diesen Platz zugesehen hat, wenn wir schon über Rollen sprechen. Im Mittelfeld sind, glaube ich, Kroos, Gündogan, Andrich relativ gesetzt, aber dann brauchst du Spieler da hinten und Pavlovic ist einfach dafür bekannt, dass er gute Stimmung macht, dass er zufrieden ist in jedem Training, dass er eine gute Stimmung reinbringt. Das hat zum Beispiel Thomas Tuchel ganz oft gesagt und ich glaube auch, dass das Nagelsmann schätzen wird, dass das auch der Plan war hinter der Nominierung. Ich glaube nicht, dass es nur eine politische Nominierung war, damit Serbien ihn nicht nominiert, sondern dass er vielleicht wirklich für die EM eingeplant ist. Nicht für die Startelf, aber als Ersatzspieler wahrscheinlich erstmal und dann überlegt euch mal, was wäre das für ein Traum für ihn, im EM-Eröffnungsspiel in seiner Heimatstadt in der Allianz Arena spielen zu können. Das wäre schon eine große Geschichte. Und dann der Letzte, den es da noch gibt, ist Serge Gnabry, der ja eigentlich schon immer eine feste Größe war in der Nationalmannschaft. Für ihn, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig. Er hatte jetzt auch Probleme, beim FC Bayern ranzukommen. Er hat viele Spiele verpasst durch seine Verletzungen. Jetzt wurde er zweimal eingewechselt, hat zweimal tolle Tore geschossen, aber das reicht noch nicht für die Nationalmannschaft. Also da glaube ich, dass da noch mehr als bei Goretzka wirklich noch eine Explosion geben müsste, dass er dann ins Spiel kommt, weil es gibt auf seiner Position viele Spieler, gerade in der Offensive, jetzt so junge Leute oder nicht besonders jung, aber neue Leute wie Führich, der sich da jetzt auch reingespielt hat. Darum wird es schwer für mich, für Serge Gnabry auf den EM-Zug aufzuspringen noch.
Ja, Führich ist ein sehr guter Name, ist ja jetzt auch irgendwie mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden, jetzt Mitte 20, glaube ich, so auf seiner besten Form, die er genießt, kam ja damals für gerade einmal 2,5 Millionen Euro vom FC Paderborn zum VfB Stuttgart und hatte eigentlich auch lange zu kämpfen, wie allgemein das ganze Kader vom FC vom VfB Stuttgart, bis man wirklich so den Durchbruch unter Sebastian Hoeneß geschafft hat und viele Spieler dann gezeigt haben, alles klar, wir und uns steckt noch viel mehr. Unter anderem ist da Chris Führich. Ist auch interessant, ich meine, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob das überhaupt jemand ist für die große Bühne beim FC Bayern München oder ist es einfach ein weiterer guter Spieler in der Bundesliga und mehr nicht. Bin mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Ich denke, ist ein okay Spieler, aber ich glaube jetzt nicht, dass das der große nächste Superstar auf der Außenbahn beim FC Bayern München sein könnte. Aber bin mal gespannt, ob ihr da jetzt schon in EM-Stimmung auch seid und gerne auch die Bewertung der Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, die zwei, gerne mal in den Kommentaren. Und dann kommen wir mal zurück ins nationale Gebiet des FC Bayern Münchens und schauen uns mal die Spieler, die aktuellen Spiele an, denn es gibt weiterhin leider Ärger zwischen der Seite Alphonso Davies und der FC Bayern München, denn der Berater hat so ein bisschen so durchblicken lassen, dass die absolut gerade keinen Bock haben auf die Ultimaten des FC Bayern München, was die Vertragsverlängerung anbelangt, und finden das Ganze auch ein bisschen unfair, was der FC Bayern München da jetzt momentan spielt, in Anführungszeichen, Sebastian. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das jetzt so ein mittlerweile zerschrittenes Verhältnis? Ist die Ehe, die Beziehung zwischen Alphonso Davies und FC Bayern München überhaupt noch zu retten? Wie schätzt du jetzt das Ganze nach den Aussagen auch des Beraters?
Ich glaube, nach den Aussagen von seinem Berater spätestens ist jetzt die Beziehung zwischen dem FC Bayern und der Alphonso Davies Seite schon schwer belastet. Das kommt eigentlich nicht vor, wenn man noch eine Einigung finden will, dass der Berater da so an die Öffentlichkeit geht, wirklich Bildzeitung, Exklusivinterview. Und dann hat er ja nicht nur ein bisschen was durchblicken lassen, sondern er hat es ja ganz klar gesagt. Er hat gesagt, er findet dieses Ultimatum unfair, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, dass man sich anscheinend auch nicht durch das Angebot wertgeschätzt fühlt und dass man vor allem auch wissen will, wie geht's weiter beim FC Bayern. Das ist für mich dann auch ein bisschen verständlich, aber dass er das wirklich so klar anspricht, dass es jetzt Wechsel gab, dass er auch erzählt, in der Führungsetage meine ich, und dass er jetzt auch erzählt, wie weit sie schon waren in den Gesprächen mit der alten Führung unter Oliver Kahn und Salihamidzic. Da hat er schon sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, und das ist eigentlich nicht üblich in so Verhandlungen, wenn man noch eine Lösung finden will. Ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht ist das auch genau diese Eskalation, die Bayern jetzt gesucht haben durch dieses Ultimatum. Es wurde ja auch relativ öffentlich gesagt, es wurde zwar kein genauer Termin genannt, aber Max Eberl hat gesagt, jetzt liegt das Angebot auf dem Tisch und irgendwann muss man auch mal Ja oder Nein sagen. Dadurch haben die sich auch unter Druck gesetzt gefühlt, die Davies-Seite. Und vielleicht sind sie jetzt auch genau auf diesen Köder angesprungen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man bei Bayern einfach die Entscheidung getroffen hat, dass man Davies lieber verkauft. Ablösefrei will man ihn nicht gehen lassen, aber dass man somit auch ein klares Signal setzt, hier ist die Tür, wir möchten dich verkaufen. Und dass der Berater jetzt da so drauf anspringt, zeigt für mich schon ganz klar, dass eigentlich eine Einigung relativ schwierig sein wird. Also ich glaube, das Tischtuch ist wahrscheinlich nicht zerschnitten, aber zum Beispiel, also zumindest schon ein bisschen angeschnitten zwischen den beiden Parteien durch die Aussagen jetzt.
Ja, und man muss aber auch kurz mal erwähnen, was für ein Angebot denn, weil die Seite Davies sich vielleicht nicht genug respektiert fühlt. Es sind 14 Millionen Euro, die der FC Bayern München da bereit ist zu zahlen, jährlich für Davies, für einen Linksverteidiger. Und Vertrag bis 29, also das ist alles andere meiner Meinung nach als etwas, wo man sagen kann, okay, das ist respektlos, was der FC Bayern München da macht. Wie kann er nur? Mit Davies hat man noch so viel erreicht auf der linken Verteidigerposition und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sind wir mal fair und betrachten auch mal die andere Seite, Ivan. Kann man auf der anderen Seite das auch ein bisschen verstehen, warum Davies Seite eben so reagiert und das Ganze als unfair empfindet?
Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Berater und Spieler. Und wenn wir uns jetzt da den ganzen Sachverhalt anschauen, dann kann ich es aus Davies Sicht schon verstehen, dass es unfair ist. Ich meine, es ist legitim, dass er erfahren will, wer der nächste Trainer ist. Es stimmt auch, dass er wohl kurz vor einer Verlängerung stand und natürlich auch mit Brazzo, weil er einfach Brazzo ein super Verhältnis hatte, weil er ihn halt nach München geholt hat. Natürlich kann ich verstehen, dass es einen selbst als Spieler erschüttert, wenn dann vielleicht auch so eine Bezugsperson wegfällt, weil er ihn ja wirklich nach München gebracht hat, ihm die Chance gegeben hat, ein Profi zu werden. All die Punkte sind legitim. Ich kann auch verstehen, dass man als Spieler es, glaube ich, nicht ganz so feiert, eben unter Druck gesetzt zu werden. So eine Entscheidung will man ja wohl überlegt machen, und In all den Punkten kann ich Davis nachvollziehen, was ich aber gar nicht nachvollziehen kann und wo ich klare Kante zeige und wo ich auch einfach die Stimmen unter den Fans eindeutig sind, ist das Verhalten vom Berater. Und da kann man wirklich gar kein Verständnis für aufbringen. Und ich würde ihm nahelegen, dass er sich am besten von ihm trennt. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil er dem Berater auch viel zu verdanken hat. Die Spielchen, die der Berater spielt, sind unglaublich. Und die haben ja überhaupt die Eskalation gebracht, haben überhaupt das Ganze fast zum Überlaufen gebracht und haben uns zu dem Punkt geführt, an dem wir jetzt sind, und zwar eben, dass die Bayern Ultimatum gesetzt haben und jetzt das Ultimatum abgelehnt wurde. Dann hätte der Berater damals öffentlich nicht mit anderen Vereinen geliebäugelt, darüber gesprochen, dass Davis sich vielleicht anderweitig umschaut, wäre es auch überhaupt nicht zu dieser ganzen Situation gekommen, weil die Bayern waren ja eben sehr zuversichtlich, dass er verlängert, wollten ja auch, dass er verlängert. Und alleine, dass nachdem Brazzo geflogen ist und eben jetzt Freund und Eberl gekommen sind, man sich trotzdem nochmal mit ihm an den Tisch setzen wollte und ihm ja auch durchaus besser das Angebot gemacht hat, zeigte eigentlich nur, dass man den Spieler schätzt und dass man ihn unbedingt halten will. Das Ganze jetzt aber so respektlos auszuschlagen und die ganze Schuld den Bayern zuzuschieben, finde ich eben gar nicht in Ordnung, gerade vom Berater. Und der macht ja die ganzen Spielchen dann in der Öffentlichkeit. Da finde ich persönlich, dass Davis dem Ganzen eben einen Riegel hätte vorschieben können, hätte er sich irgendwie gemeldet. Leroy Sané hat es super gemacht vom Niederlandespiel. Er hat gemeint, er will das Finale darum spielen, er will den Fans was zurückzahlen, er will unbedingt noch alles geben für den FC Bayern und danach schaut man mal, ey, ist aber positiver Dinge. Und genauso ein Statement hätte auch jeder andere Spieler machen können, auch mit Davis, wenn er doch so gern geblieben wäre. Also ich sehe da mittlerweile auch eigentlich nur eine Taktik, um noch mehr Geld auszuschlagen, und finde eigentlich auch, ja, das gesamte Prozedere, wie das abgelaufen ist, unverschämt, und es liegt in meinen Augen vor allem am Berater, aber ich meine, Davis ist da auch nicht ganz unschuldig.
Ja, und unschuldig ist auch so ein Sprichwort, weil sie bestehen weiterhin drauf, 20 Millionen Gehalt das pro Jahr, also das ist schon wirklich heftig, und gerne mal auch die letzte Folge nochmal reinhören. Zu Headlines, wir haben wirklich ausführlich drüber gesprochen, auch sehr oft ein Update drüber gesprochen, ey, wenn er wirklich das verdienen würde, die 20 Millionen Euro pro Jahr, gäbe es keinen von uns hier drei, der hier sitzen würde und sagen würde, nein, absolut nicht, denn wir haben genug Beispiele beim FC Bayern München, wie zum Beispiel Harry Kane, der wesentlich über 20 Millionen verdient, und wie auch Sebastian damals schon gesagt hat, ey, das sind solche Spieler, die verdienen, sondern zahlt auch gerne der FC Bayern München dafür, aber du kannst ja nicht Anfang 20 sein, guter Linksverteidiger sein und dann irgendwie zu den Top-Verdienern der Welt gehören. Also da ist einfach die Realität oder die der FC Bayern München, die Realität, dieser sieht er einfach nicht, die Davis-Seite sieht. Und da trennen sich momentan beide Parteien. Aber gerne mal eure Meinung zu diesem Thema, zu Davis. Seht ihr das Ganze jetzt euch auch offiziell als beendet, dass die Beziehung da jetzt komplett kaputt ist und dass nichts mehr zu retten ist und dass man jetzt schon anfangen sollte, nach einem neuen Linksverteidiger zu suchen? Gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, und dann kommen wir weg von den Spielern und betrachten mal wieder auf der Seite den Trainer. Und es ist klar, weiterhin ist natürlich Xabi Alonso die Nummer 1, die der FC Bayern München gerne haben möchte. Und ich glaube, wir hier drei auch und alle da draußen auch. Aber hey, wir müssen ja mal realistisch sein. Und falls es nicht klappt, hat natürlich der FC Bayern München einige Trainer noch auf der Shortlist. Und die würde ich jetzt gerne mal wissen von euch, meine Freunde. Sebastian, wen hast du so auf der Shortlist, falls Xabi Alonso doch nicht der neue Trainer des FC Bayern München wird?
Man weiß auf jeden Fall, dass die Bayern Roberto De Zerbi ganz oben auf ihrer Plan-B-Shortlist haben, also hinter den Trainern, wenn es Alonso nicht wird. Das ist eigentlich ein interessanter Name, weil Roberto De Zerbi ist sehr erfolgreich in den letzten Jahren bei Brighton, macht da aus wenigen Mitteln für Premier League-Verhältnisse recht viel mit dem Verein, hat da gute Leistungen gezeigt mit Brighton. Was interessant ist, ist, dass er auch schon letztes Jahr viele Interessenten hatte in der Premier League, die seine Arbeit schätzen und die ihn gerne geholt haben. Was man jetzt so hört, ist, er sieht sich eher als ein Trainer, der von sich selber weiß, dass er gar nicht unbedingt bei den ganz großen Clubs arbeiten möchte. Er war vorher, für alle, die das nicht wissen, bei Shakhtar Donetsk, war bei Sassuolo in Italien. Das sind nicht die absoluten Weltclubs, und er mag es anscheinend, dass er irgendwo in Ruhe seine Philosophie umsetzen kann, dass es auch nicht allzu viel Widerspruch gibt, dass es auch nicht allzu viel Kritik gibt in den Medien. Und alle, die den FC Bayern verfolgen, wissen wahrscheinlich, dass der FC Bayern genau das Gegenteil davon ist. Also glaube ich, dass für ihn wahrscheinlich relativ schwierig werden könnte bei den Bayern, wenn diese Ansichten stimmen, wenn er wirklich so arbeiten möchte. Wir wissen, was es für ein Haifischbecken ist in München, was die Medienlandschaft angeht. Wir wissen, dass es da sehr viele Leute gibt, die sich mit Fußball auskennen und die mitreden wollen, auch aus der Führungsetage, dass der Trainer nicht einfach alleine entscheiden kann, sondern dass ihm teilweise auch Spieler vorgesetzt werden. Und so will De Zerbi wohl nicht arbeiten. Wenn diese Infos stimmen, dann könnte das ein Plan sein, der nicht aufgehen wird. Zweiter Name, den ich sehr interessant finde, ist Antonio Conte. Der ist ja, seit er nicht mehr bei Tottenham ist, vereinslos. Könnte man jederzeit holen. Und an dem sollen die Bayern auch interessiert sein. Es gab wohl sogar schon Gespräche. Für mich hört sich ein bisschen so an, als ist er vielleicht wirklich die designierte Nummer zwei, dass man vielleicht schon eine Einigung mit ihm hat, dass man gesagt hat, wenn wir Alonso nicht kriegen, bist du unser Mann. Weil es gibt jetzt auch schon Gerüchte, dass er schon so weit ist, dass er Transferwünsche schickt den Bayern. Zum Beispiel möchte er wohl gerne Sergio Gerassi vom VfB Stuttgart haben als zweiten Stürmer. Das wäre ja dann schon sehr konkret, wenn das stimmt. Also wenn er sich schon so konkrete Gedanken macht, wie soll meine Bayern-Mannschaft aussehen, könnte es wohl wirklich sein, dass er ein heißer Kandidat ist. Und auch da finde ich, dass er vielleicht ein unterschätzter Kandidat ist. Er hat Top-Jobs gemacht überall, wo er war. Ist wirklich ein absoluter Top-Trainer, wird von vielen Leuten anerkannt. A, taktisch, italienische Schule, da haben italienische Trainer eigentlich immer was drauf, taktisch. Aber auch in Sachen Man-Management, wie er mit den Spielern umgeht, was er für Mannschaften geformt hat. Das ist wirklich Weltklasse. Und wenn die Sprachbarriere nicht so schlimm ist, glaube ich, dass Conte auch ein interessanter Trainer für Bayern sein könnte.
Und kennt natürlich Harry Kane, Dyer, also das wären natürlich auch noch einige Faktoren. Ist ja auch witzig, dass er komplett als Trainer ausgerastet ist, dass er einfach mit Tottenham zu keinem Titel kommt. Also das kannte er nicht. Und diese Comeback dann beim FC Bayern München mit Harry Kane und Dyer, sehen wir mal, wie das sein würde oder könnte. Aber Ivan, du hast auch noch ein paar Namen, die ich vorhin von dir gehört habe.
Jawohl, ich habe gleich drei Namen dabei. Im Endeffekt ein Duo und ein Einzeltrainer. Wir haben gestern darüber berichtet. Die Fans hat sich extrem gefreut, als sie es gehört haben. Zidane und Ribéry im Doppelpack. Ribéry strebt ja sein Comeback beim FC Bayern München an, hat seine UEFA B-Lizenz gemacht, damit er eben Jugendtrainer und Co-Trainer sein kann. Zidane, Name, der auch in den letzten Wochen sehr heiß diskutiert wurde, ist jetzt zwischenzeitlich wieder abgekühlt. Zidane selbst hat aber gestern nochmal eine sehr harte Klatsche bekommen vom Verbandspräsidenten der französischen Nationalmannschaft, der eben gesagt hat, okay, wir haben mit Deschamps den aktuell besten französischen Trainer unter Vertrag. Damit hat er vielleicht auch angedeutet, dass er bei einer erfolgreichen Euro womöglich nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass sie dann auch gerne mal Nationaltrainer bei Frankreich sein wollen würde. Ich glaube, das ist jetzt nochmal in weite Ferne gerückt. Und wir haben schon darüber geredet, er ist jetzt seit 3 Jahren auf der Bank, wartet auf einen neuen Einsatz auf der Seitenlinie, heißt er hat jetzt in den letzten Jahren prinzipiell nicht viel mit Fußball am Hut gemacht, hat sich nach neuen Stationen umgeschaut und das wäre ein extrem interessanter Name. Wir haben ja auch die Sprachbarrieren angesprochen und da könnte wohl womöglich Ribéry zum Einsatz kommen. Klar, Ribéry ist jetzt auch nicht deutscher Muttersprachler. Wir erinnern uns mal an das Jubel-Video zurück. Aber ich glaube trotzdem, dass Ribéry ihm einfach extrem helfen könnte, um eben die familiäre Umgebung beim FC Bayern München kennenzulernen, die Art und Weise, wie der Verein funktioniert. Ribéry kennt den Verein bestens und glaubt, wenn das tatsächlich so zustande kommen wird, wäre das ein Duo, was sehr erfolgreich sein könnte in München. Ribéry, der einfach eine Respektperson für die Spieler ist, ein Ex-Spieler, der so viel erreicht hat, zu dem schauen gestandene Stars auf, zu dem schauen aber auch Youngster extrem auf und eben Zidane sowieso. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, wie viel er mit Real erreicht hat. Also ich weiß nicht, ob die Kombo jetzt die realistischste ist von den Namen, die auch gerade Sebastian angesprochen hat, aber sie wird wohl diskutiert und ich fände es echt cool. Ansonsten habe ich auch noch Unai Emery dabei. Ich meine, auch ein Name, der immer wieder gefallen ist, der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde in der Vergangenheit. War mal bei weniger namhafteren Clubs, mal bei namhafteren Clubs. Fakt ist, der FC Bayern wäre für ihn bestimmt eine sehr große Station, wahrscheinlich der absolute Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Da muss man auch ganz klar sagen, hätte man auch irgendwo sprachliche Barrieren, wobei ich glaube, das schließen die beiden gar nicht mehr aus. Oder wenn man mal auf den deutschsprachigen Trainermarkt schaut, dann hat man da wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Bei Emery sehe ich halt das Problem, dass ihm wahrscheinlich am ehesten so die Erfahrung fehlt. Von den Namen, die wir bisher angesprochen haben, hat bisher noch nicht mit den ganz, ganz großen Stars zusammengearbeitet. Und ja, allgemein ein Trainer, der auch länger Zeit braucht, um bei seinen Mannschaften abzuliefern. Da bin ich dann gespannt, ob man in München ihm die Zeit gewähren würde. Ist aber für mich jetzt ein Name, der eher am unwahrscheinlichsten wäre.
Ja, ich meine, wir erinnern uns ungern zurück. Was war das mit Villarreal, Bayern München? Dann setzte sich oder Emery tatsächlich durch. Ich finde, er macht schon einen guten Job in der Premier League mit Aston Villa. Also, dass er die da mit dem Konkurrenzkampf, den die Premier League da oben hat, momentan in der Top 4 spielt, heißt schon was. Aber ja, ich bin so wie bei irgendwo bei dir auch, ich kann es nicht genau einschätzen, wo Emery wirklich stehen würde beim FC Bayern München, ob das jemand sein könnte, weil Eberl hat ja gesagt, die Verantwortlichen haben es gesagt, sie wollen einfach jemanden, der wirklich jetzt mal wirklich diese nächsten Jahre durchzieht beim FC Bayern München, wir nicht wieder neuen Trainerwechsel haben müssen und so weiter und so fort. Und da erinnere ich mich dann ein bisschen an die Arsenal-Zeit von Emery, also da bin ich auch zwiegespalten. Aber ey, gerne mal eure Meinung zu diesem Thema, zum Trainer, selbst möglichen Trainer des FC Bayern Münchens, mal in den Kommentaren, was ihr da als potenzielle B-Kandidaten oder auf der Shortlist, die noch stehen könnten, wenn es Xabi Alonso nicht wird, gerne mal dort auch eure Kandidaten nennen in den Kommentaren. Und dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören zu einer weiteren Folge hier Headlines auf YouTube. Und ich würde sagen, damit sehen wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge natürlich. Und freuen uns dann, neue Themen mit Sebastian und Ivan zu besprechen. Macht's gut, bleibt fit, servus und ciao, ciao.